Folge die Pflicht des Mannes, die Frau zum Orgasmus zu bringen. Ich hatte immer eine total krasse Fantasie, schon seit ich voll jung bin. Da ist man halt einfach halb nackt.
Ich bin schockverliebt in dich. Willkommen zu einer neuen Folge von Sex in Berlin. Ich bin Nike und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Heute spreche ich mit Myrna Funk. Falls ihr Myrna noch nicht kennen solltet, sie ist Feministin, Schriftstellerin, Journalistin und hat ganz aktuell einen Reiseführer über Tel Aviv verfasst. Ihre Sexkolumne in der Cosmopolitan widmet sich regelmäßig der schönsten Nebensache der Welt. Und sie ist somit eine sehr passende Gästin für diesen Podcast. Aber jetzt direkt zu Myrna. Myrna, nimm mich doch einmal mit an deine Anfänge. Du kommst wie ich aus Berlin. Wo ging es denn so los bei dir und was hast du die letzten 20 Jahre gemacht?
Die letzten 20?
Einmal kurz im Schnelldurchlauf.
Also ich bin aus Berlin-Pankow. Ich bin 81 geboren, das heißt noch hinter der Mauer und bin hinter der Mauer in der DDR aufgewachsen. So und habe selbstverständlich dann den Mauerfall erlebt und war dann in den frühen Mitte 90ern ein Berliner Raver-Girl, ehrlich gesagt, und habe in Bars gearbeitet, um mir mein Geld zu verdienen. Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich bin gerade 17 geworden und bin dann ausgezogen und habe meine Miete über Kellnern verdient, sehr viele Jahre.
Und was würdest du sagen, war da auch schon so ein Anfang von Schreiben und Sexualität, Feminismus, deine Themen von heute? Haben die da schon so ein bisschen angefangen?
Ja, ich wollte immer schreiben. Also ich wollte schon schreiben, als ich irgendwie 7, 8 Jahre alt war. Ich erinnere mich, dass ich mich da an die Schreibmaschine meiner Großmutter gesetzt habe und Kurzgeschichten geschrieben habe. Die waren dann so 3 Zeilen. Und
also sehr kurz.
Sehr kurz, sehr kurze Kurzgeschichten. Und als ich dann Teenager war, habe ich schon geschrieben, ich habe mich sehr früh schon mit Philosophie beschäftigt und habe auch Anfang der 90er dann schon in der dritten Welle die feministischen Schriften gelesen, also Judith Butler und so weiter. Und habe mich viel mit Feminismus beschäftigt. Mit Sexualität habe ich mich ehrlich gesagt nie jetzt intellektuell so groß beschäftigen müssen, weil das, glaube ich, aufgrund meiner jüdischen wie auch ostdeutschen Herkunft und Identität ein Thema war, was man weniger intellektuell betrachtet, sondern wo man mehr ins Handeln geht. So.
Mhm. Ich bin auch mit einem Mann aus Ostberlin zusammen und habe auch bei dem das Gefühl, dass es da eine größere Natürlichkeit gibt und weniger, also eben wirklich eher das Machen und mit den Dingen umgehen und lustig erleben, als zu viel drüber nachdenken und zu viel Moral von Anfang an. Ist das ein bisschen quasi was Gutes aus dem Osten, dass man mit Körpern anders umgegangen ist vielleicht?
Also ich würde dem immer zustimmen. Also ich habe das Gefühl, dass der Körper in der DDR, dass es einen extrem natürlichen Zugang zum Körper gab und dass ich mit diesem natürlichen Zugang aufgewachsen bin und den auch immer noch habe. Also ich glaube auch, dass ich bin ja so die Letzte, die irgendwie als Ostalgikerin in die Geschichte eingehen wird. Und ich habe sehr viel Kritik natürlich an der DDR und idealisiere die wirklich in keinem Maße, aber wie jedes System, wirklich, wie jedes politische System gute und schlechte und manchmal viel, 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 viel mehr schlechte als gute Seiten hat, hatte die DDR eben auch positive Seiten. Und ich glaube, der natürliche Zugang zu Körpern war einer davon.
Und vielleicht auch ein bisschen in Verbindung damit, wie auch Frauen gesehen wurden, denkst du? Oder was denkst du, woher kam das? Oder was ist so das Strukturelle, warum zum Beispiel, wir hatten ja auch eine größere FKK-Kultur im Osten, quasi es wurde sich auch viel getroffen, lustige Partys gab es natürlich im Westen auch, aber schon so ein bisschen weniger miefig vielleicht. Glaubst du, da gibt es irgendeine Begründung für?
Naja, also ich meine, es war halt Sozialismus, ne? Und im Sozialismus sind jetzt erstmal systemisch Männer und Frauen gleichgestellt. Und wenn man sich in sozialistischen Gesellschaften oder Versuchen sozialistischer Gesellschaften befindet oder sich mit denen auch auseinandersetzt, historisch, dann erkennt man dort natürlich immer eine stärkere Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und ich habe schon den Eindruck, dass das zu einem anderen Verhältnis geführt hat, auch sexuell zu einem anderen Verhältnis. Und das ist einfach, das ist dem Sozialismus geschuldet, den ich zutiefst ablehne. Aber wie gesagt, auch der hat positive Seiten gehabt.
Und hat dann eine Gleichstellung von Mann und Frau einen positiven Einfluss auf Sexualität für beide Geschlechter oder für alle?
Ja, selbstverständlich. Es gibt ja dieses sehr bekannte Buch, warum im Sozialismus Frauen besseren Sex haben. Und wer mich kennt, weiß das. Ich plädiere seit vielen, vielen Jahren für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und finanzielle Unabhängigkeit hat selbstverständlich einen Einfluss auf die Beziehung, nicht nur emotional, mental, sondern selbstverständlich sexuell. Wenn ich finanziell abhängig von meinem Partner bin, dann ist das ein Ungleichgewicht in den Machtverhältnissen. Und dieses Ungleichgewicht durchzieht sich durch alle Bereiche der Beziehung und des Lebens. Und die Sexualität gehört dazu. Und mein Eindruck ist schon, dass durch das starke christlich-traditionelle Familienmodell, was in Westdeutschland über Jahrzehnte gelebt wurde und die Frau dort ja in einem völlig abhängig, finanziell abhängig, emotional abhängigen Verhältnis zum Mann gelebt hat, dass das natürlich auch den westdeutschen Feminismus prägt und die Sicht auf Sexualität und auch auf männlich und weibliche Sexualität und Verhältnisse. Dort wird die Frau eben ganz stark als Opfer des Mannes gesehen, ohne eigene sexuelle Begierde und Lust, und sondern immer nur als, keine Ahnung, Produkt des Male Gaze, also das Subjekt Frau existiert irgendwie in diesem Feminismus gar nicht. Und das finde ich extrem irritierend.
Das andere, was du eben erwähnt hast, ist das Jüdischsein bei dir. Und ich war neulich in der schönen Ausstellung Jüdischer Sex im Jüdischen Museum in Berlin. Die hat mir sehr gefallen. Sie hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich auch ganz viel nicht wusste. Es ist eine riesige Ausstellung. Es sind da ganz unzählige Räume, in denen ich ein Stück weit das Gefühl hatte, dass die jüdische Religion an sich viel sexpositiver ist als andere, viel mehr Rituale auch quasi zum Fördern von Sexualität hat, viel mehr eben auch zum Beispiel auch auf Lust der Frau eingeht, auf verschiedene Spielarten. Und ich bin sehr berührt und mit einem ganz neuen, größeren Blick rausgegangen. Was ist denn das Sexpositive bei Juden?
Also das Sexpositive ist vor allem, dass es ein Gebot gibt, die Frau sexuell zu befriedigen. Also es gibt also nicht nur ein Gebot, es gibt die Pflicht des Mannes, die Frau zum Orgasmus zu bringen. Und ich wüsste jetzt nicht, welche andere, also zumindest vielleicht fernöstliche Religionen bieten sowas Ähnliches auch. Ich denke jetzt ans Kamasutra und so weiter. Aber wenn es jetzt um die drei monotheistischen abrahamitischen Religionen geht, also die zwei anderen, dann ist sicherlich das Judentum als erste dieser drei Religionen eine, die Sexualität und die vor allem die Beziehung zwischen Mann und Frau fördert und Sexualität als Kommunikation versteht, die notwendig ist, damit diese Beziehung innig, auch transformativ und langlebig ist.
Schön. Hast du ein kleines Beispiel dafür, wie so zum Beispiel ein Ritual oder wo man das so in der Kultur sieht?
Nee, aber es gibt natürlich, also ich glaube, das Wichtige ist, das zu verstehen. Also erstmal gibt es das Ritual, dass man sehr wohl an Schabbat miteinander Sex hat. Also das heißt einmal die Woche am Wochenende. Und
das ist ja schon mal ein Anfang. Ist mehr als der deutsche Durchschnitt.
Ja, wo liegt der?
Ich glaube, das ist so alle zwei Wochen. Also gerade bei Paaren, die lange zusammen sind. Und in Japan gibt es irgendwie 30% sexloser Ehen jetzt. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Überalterung. Aber eben, dass gerade Langzeitbeziehungen nachher komplett sexlos sind.
Das ist sehr furchtbar. Also hier ist schon so, dass man, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder Jude jedes Mal am Wochenende Sex hat, ja. Und das würde ich auch wirklich ungern über einen Kamm scheren. Aber diese Tradition, diese Pflicht, dieses Gebot gibt es. Und wenn natürlich eine Gemeinschaft wie das jüdische Volk seit 5000 Jahren irgendwie nach diesen Geboten, also lange Zeit, viele tausend Jahre nach diesen Geboten gelebt hat, dann gehören diese Gebote, weil sie so lange tradiert weitergegeben werden und ritualisiert gelebt werden, natürlich irgendwie in gewisser Hinsicht intrinsisch zur jüdischen Identität. Dass das nicht jeder so macht, aber dass das irgendwie in einem veranlagt ist, und so erlebe ich auch Beziehungen auch hier und erlebe ich auch Beziehungen zu Männern, dass dort dass Körperlichkeit und Sex eben als etwas sehr Natürliches und Wichtiges und Kommunikatives betrachtet wird.
Minna, du bist gerade in Tel Aviv. Wir hören auch ein bisschen Straßengeräusche, haben gerade was gehört, dass ein Krankenwagen oder so vorbeigefahren ist.
Hier ist alles ein bisschen lauter als...
Ich habe deine Romane gelesen, die mir sehr gefallen haben. Ich fand sie vor allen Dingen oft sehr lustig und fand sie auch an den richtigen Stellen extrem sexy. Also eine ganz tolle Mischung aus dem, dass das so, das war manchmal hart, manchmal traurig. Manches konnte ich nachvollziehen, irgendwas vielleicht nicht so ganz, aber es waren Bücher, die mich sehr berührt haben und die vor allen Dingen eben auch so Liebe und Lust auf eine schöne Art erzählt haben. Jetzt bist du gerade in Tel Aviv, hast auch einen Reiseführer dazu geschrieben und auf dem Titelblatt sieht man dich, wie du vor einem, ich finde, sehr attraktiven Mann stehst, dessen Gesicht wir nicht sehen können. Wie bist du auf dieses schöne Titelblatt gekommen?
Das ist nicht das Cover des Buchs.
Ah, das ist nicht das Cover. Ah, stimmt, da bist du einfach drauf und gehst. Ne? Es ist nur zur Ankündigung. Ne?
Genau. Ja, das wäre lustig, wenn das Cover hätte ich wahrscheinlich nicht durchbekommen.
Ich glaube auch, wobei es das Bessere wahrscheinlich gewesen wäre.
Möglicherweise, nee, das ist nicht das Cover. Das habe ich jetzt einfach nur geschossen, um das Buch zu bewerben oder einfach zu erzählen, dass dieses Buch jetzt draußen ist. Auf dem Cover selbst bin ich an der Tajelle zu sehen. Die Tajelle ist sozusagen der Strand, Strandpromenade, wo irgendwie alle langlaufen. Und
Workouts machen, rumgehen, ein bisschen sich auch zeigen, ihre Körper zeigen. Genau. Ich muss sagen, wenn man in Tel Aviv ist, hat man generell ja auch so vom Körpergefühl so ein bisschen was anderes. Allein, dass Sport viel draußen stattfindet, dass die Leute gehen viel joggen, zeigen sich.
Oben ohne.
Viel oben ohne, genau, auch scharfe Outfits. Also das ist schon auch eine Stadt, die da eine bestimmte Optik auch hat. Also zum Beispiel auch muskulösere Frauen, Frauen, die viel trainieren. Also da kann man viel gucken.
Es ist eine sehr sportliche Stadt. Also Menschen machen hier wahnsinnig viel Sport. Ich glaube, das sind so Sachen, die Leute gar nicht einfach auf dem Zettel haben. Ist ja auch total in Ordnung. Aber körperliche Bewegung, Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper findet hier viel statt. Gar nicht so sehr, um einfach nur gut auszusehen, sondern weil natürlich die Gesamtsituation mental anstrengend ist und man deshalb sehr viel Wert darauf legt, zur Mitte zu gehen und in seinem Körper zu sein. Und dementsprechend hast du hier einfach wahnsinnig viel. Du kannst jeden Tag abends am Beach mit Gruppen Yoga machen, Pilates machen. Man hat diese Strandgyms, wo Leute, also die Menschen machen hier locker 3 bis 4 Mal die Woche Sport. Und ich mache auch viel mehr Sport, seit ich hier bin. Einfach auch als Ausgleich. Aber du sagst es, erstmal ist wichtig, das ist eine Strandstadt, so wie Barcelona auch. Und wir haben 9 Monate Sommer. Also es ist jetzt Anfang April und es sind 28 Grad draußen. Dementsprechend ist es ganz normal, dass Menschen anders gekleidet, leichter gekleidet sind und das Leben findet am Strand zu einem großen Teil statt. Und da ist man halt einfach halb nackt so, ja. Und dementsprechend sind aber auch, also Körper, also man findet auch am Strand sehr unterschiedliche Formen von Körpern. Da muss man dazu sagen, Menschen haben ja auch viele Narben, körperliche Narben, aufgrund der Kriegssituation, die seit 80 Jahren ja stattfindet. Es gibt viele Menschen, die nur noch einen Arm haben und nur noch ein Bein haben. Also es klingt jetzt alles total krass, aber das ist halt sozusagen Realität. Und diese Körper sind alle am Strand und sind alle nackt und auch jegliche Formen von Körpern. Und es gibt eine unglaubliche Normalität, Körperlichkeit in allen Formen, Farben, Strukturen einfach zu akzeptieren und anzuerkennen, so wie ich es ehrlich gesagt auch noch aus dem Osten kenne. Jetzt ist es so, dass man jetzt nicht hier am Strand als Frau unbedingt oben ohne liegen kann oder sowas, ja? Aber wir haben alle unterschiedliche Körper und alle Körper dürfen nackt sein. Das ist etwas, was hier extrem existiert.
Gleichzeitig in deinem Roman gibt es ja auch immer wieder Schilderungen, zum Beispiel von Luftangriffen, dass man so Erschütterungen auch hört. Es hat auch ganz beklemmende Teile, eben auch davon, in Israel und in Tel Aviv zu sein. Du beschreibst es auf so eine stark ambivalente Art und Weise, dass es trotzdem gut ist, da zu sein. Und trotzdem klingt es auch super beängstigend und löst ganz viele bedrohliche Gefühle auch aus. Wie hältst du das gerade aus, Mirna? Auch so zwischen beiden zu sein.
Also ich kenne ja Israel über 30 Jahre und ich habe in unterschiedlichen Situationen und Phasen hier gelebt. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, das für Menschen, die jetzt wie in Deutschland Krieg gar nicht mehr kennen, ja, außer von den Erzählungen ihrer Großeltern oder Urgroßeltern, denen das irgendwie zu vermitteln, was das bedeutet, aber jetzt nicht nur Krieg, sondern ja auch Terror oder die Tatsache dieser Geiseln und so. Also das, man sitzt halt in Tel Aviv vor einem Café und hinter einem gibt's halt ein Graffiti mit diesen Biber-Babys und diesem Biber-Kleinkind, die ermordet wurden und man sitzt da halt und trinkt Weißwein und lacht. Und ich verstehe total, dass Leute das wie nicht nachvollziehen können. Die Stadt in Tel Aviv und ganz Israel ist voll plakatiert und gesprayt mit Erinnerung an diese letzten anderthalb Jahre. Und das ist sozusagen ständige, und gleichzeitig findet das Leben statt. Und das ist etwas, diese Spannung, dieser Spannung zu leben und diese Spannung auszuhalten, ist überhaupt nicht einfach, also es ist auch nicht einfach für mich, aber ich finde das lebenswerter aus einem Grund, nämlich weil Leben immer ambivalent ist. Also diese Ambivalenz ist mehr Realität für mich, als diese Ambivalenz nicht zu haben und so zu tun, als gäbe es sie nicht.
Liest du gerade was Schönes, Mirna? Was liegt auf deinem Nachttisch?
Auf meinem Nachttisch liegt von Helene Hegemann Striker. Das habe ich aber gerade erst angefangen zu lesen. Und ich habe, das Letzte, was ich gelesen habe, war von, ich bin immer so schlecht mit Namen. Ich müsste jetzt schnell rüberrennen und nochmal gucken. Nige, diese Französin, die über ihren Missbrauch geschrieben hat als Kind. Sehr beeindruckendes, gutes Buch.
Du schreibst auch Sexkolumnen? Wenn ich die lese, werde ich immer etwas rot. Für uns beide, weil auch für das, was ich dann denke. Es ist einfach so, die sind sehr schnell, sehr heiß. In kürzester Zeit ist es ein ganz hohes Level an sexy Beschreibungen und du springst immer ziemlich schnell rein in die Szenen auf jeden Fall. Mhm. Und das ist so ähnlich wie dein Instagram-Kanal, so eine Mischung für mich aus Faszination und immer wieder so einem Gefühl von, ah krass, darf man das denn? Also darf man sich als Frau so zeigen und so viel von sich erzählen auch? Mhm. Und ich kann das schlecht beschreiben, weil ich natürlich absolut das Gefühl habe, dass jede Person das Recht total zu hat und trotzdem überrascht es mich dennoch. Was ist das für was Komisches, was zum Beispiel jemand wie ich noch im Kopf hat, dass man, wenn jemand sehr sehr schön und sexy sich fotografiert, ich ihr dann gleichzeitig irgendwas anderes abspreche. Welches Vorurteil erwischt mich da immer wieder? Also was ist das, warum es immer noch komischer ist, manchmal, wenn eine Frau zum Beispiel explizit von Sex erzählt? Du kannst jetzt auch sagen, das ist einfach Quatsch. Reiß dich zusammen, Nick, auch in Ordnung. Aber weißt du so ein bisschen, was ich meine?
Also ich kenne natürlich diese Behauptungen. Was ich ja seit Jahren mache, also ich meine, ich habe Philosophie und Geschichte studiert und ich schreibe politisch und gesellschaftskritische Essays und Meinungsstücke mehrmals im Monat für verschiedene Tageszeitungen und gleichzeitig diese
für die Welt zum Beispiel, ne?
Genau, für die Welt, für die NZZ, für die Zeit, für die FAZ, also eigentlich für alle möglichen, für manche mehr, für manche weniger. Geschrieben habe ich für alle schon. Und gleichzeitig habe ich eben seit 4 Jahren diese Sexkolumne in der Cosmo und wollte sie übrigens schon total lange haben. Und mir ist eigentlich daran gelegen, und das ist mir immer mit meiner Arbeit, über vermeintliche Grenzen zu gehen, von denen Menschen glauben, dass es sie gibt. Ja? Mhm. Und zu zeigen, dass sie gar nicht wirklich existieren. Also das heißt, nur weil ich eine Sexkolumne schreibe, hat noch nie eine Tageszeitung meinen philosophisch-gesellschaftskritischen Essay abgelehnt. Weil solange mein Essay eine intellektuelle Tiefe besitzt, wird diese intellektuelle Tiefe nicht in Frage gestellt durch meine Sexkolumne. Es passiert einfach nicht. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit meiner Arbeit ununterbrochen zeigen will.
Und das tust
It's
du auch.
It's in your
Nina.
Head. It's Toll. Just in es your head.
Total. Und für mich tust du das total. Und dann machst du was zu dem Schützen von Menschenleben, schreibst du Politik, jetzt ein Reiseführer. Und das ist eben das, was ich so beeindruckend finde, ist, dass du quasi jemand bist, der die Facetten so bespielt, wie sie möchte, egal welches Thema. Und das ist zum Beispiel auch mit dem Thema Mutterschaft, ging mir das so, als ich dann hast du was gepostet, dass du Mama bist oder wie du das machst, auch solche Themen. Und dann was zum Thema Sex. Und das ist zum Beispiel was ja verrückterweise ganz selten vorkommt. Also es gibt genug Frauen, die sich zum Thema Mutterschaft äußern, wenn sie es politisch tun oder als lustige Mami-Bloggerin. Aber dann, obwohl die Kinder natürlich auch so entstanden sind, ist das Thema Sexualität dann quasi vorbei, weil es ist wie so eine neue Form, in die man dann übergeht als Frau. Und dann ist die andere, die hört dann auf. Wie ist das, Mirna? Bei dir hat die nicht aufgehört.
Nee, also wie sollte die aufhören? Also die hört ja auch bei allen anderen Müttern nicht auf. Also zumindest, wenn sie noch weiter Kinder bekommen oder wenn sie dem deutschen Durchschnitt zugehörig sind, so haben sie zumindest immer noch zweimal im Monat Sex. Ich verstehe auch wirklich, wirklich ganz tief im Kern gibt es kein Verständnis, nicht mal den Anflug eines Verständnisses für mich, warum sich mein Sein als Frau und Mensch mit meinem Eintritt in die Mutterschaft ändern sollte oder müsste oder ich, also das ist, ich, es, es ist, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich gar nicht, auch weil wiederum auch hier es nicht passiert ist, so. Es ist nicht passiert. Ich habe auch nicht irgendwas Irres getan, damit es nicht passiert. Ich bin einfach nur ich selber geblieben und habe parallel dazu ein Kind aufgezogen. Meine Tochter ist ja jetzt schon 9, also ist sehr kurz davor, ihre Sachen zu packen und auszuziehen. Und dementsprechend habe ich jetzt auch schon Check. Kann ich so den Haken ranmachen? Ich habe ein Kind geboren und aufgezogen. Und ja, und ich bin überhaupt, also ich, wie wir uns alle verändern, jeder verändert sich, ja. Ich verändere mich auch mit jedem neuen Aspekt in meinem Leben, mit einem beruflichen Aspekt oder sowas, ja. Und selbstverständlich habe ich mich auch verändert als Frau dadurch, dass ich ein Kind aufziehe und jetzt hier die ganze Zeit 24/7 irgendwie einen anderen Menschen in meiner Wohnung habe, ja. Aber das hat mich nicht grundlegend als Mirna, als Schriftstellerin, als Künstlerin, als Liebhaberin getroffen im Kern, verändert. Und ich, das muss auch für keine andere Frau der Welt muss das so sein. Und ich finde, nur um den Monolog jetzt einmal kurz abzuschließen, was ja ganz viel passiert in Deutschland, wenn es um Mutterschaft geht, ist dieses Thema Regretting Motherhood. Ja, alle regretten irgendwie ihre Motherhood. Aber wenn ich mir angucke, wie sie ihre Motherhood leben, würde ich sie auch regretten. Also, dass sie halt nicht merken, dass sie selbst in der Form, wie sie Mutterschaft machen, dass das natürlich dazu führt, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und ich finde das so schade, weil Kinder voll genial sind. Ich liebe es, Mutter zu sein. Ich habe es geliebt, schwanger zu sein. Ich fand es auch anstrengend und komisch, mit diesem dicken Bauch durch die Welt zu marschieren. So keine Frage. Aber ich finde auch viel anderes anstrengend und komisch. Und dieses Kind irgendwie so zu verteufeln und es so nervig und anstrengend zu finden, das tut mir echt krass weh, wenn ich das sehe und wenn ich das höre, muss ich sagen.
Ja, und hat sicherlich auch voll oft damit zu tun, wie ungleich dann Beziehungen sind, dass man dann nur noch das macht und eben wie sich so ein ganzer Bereich so komisch in eine Richtung kippt, dann überfordert man sicherlich auch die Beziehung zu diesem einen kleinen Menschen, den man dann eben nur wickelt die ersten Jahre. Myrna, was kommt bei dir? Ich habe einen sehr schönen Newsletter bei dir gesehen. Du machst die unterschiedlichsten Sachen. Auf was können wir neugierig sein bei dir?
Also ich mache seit Oktober, im Oktober habe ich begonnen, ein Seminar anzubieten, was immer drei Monate geht. Das ist ein Schreibseminar. Da gehe ich jetzt im Mai schon in die dritte Gruppe. Das heißt, es gibt jetzt seit 3 Monaten schon die zweite Gruppe. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist wahnsinnig erfolgreich. Und im Mai beginnt eben die dritte Gruppe jetzt, dieses Schreibseminars. Es ist immer reduziert auf 10 Personen. Und weil sehr viele Anfragen kamen, habe ich jetzt noch 2 neue Seminare ins Leben gerufen, auch jeweils reduziert auf 10 Personen. Das ist einmal ein Seminar, was sich an meinem Sachbuch Who Cares orientiert. Das heißt, es geht darum, wie kann ich eigentlich autonomer, freiheitlicher und mündiger in unterschiedlichen Lebensbereichen meinem Leben begegnen, mir selbst, anderen Menschen. Und das dritte Seminar ist Modern Motherhood. Und da geht es genau darum, nämlich die Frau zu bleiben, die man auch vor der Mutterschaft war und sich frei auch mit diesem Kind zu bewegen und auch zu lernen, wie behalte ich auch in der Kindererziehung mein authentisches Selbst. Genau. Und ansonsten gibt es einmal im Monat in Berlin eine Gesprächsreihe, schon seit 1,5 Jahren jetzt, in der Urania Berlin. Da geht es um jüdische Denkkonzepte, die ich in Dialog mit dem Jetzt setze und schaue, was können wir eigentlich im Jetzt von diesen Denkkonzepten lernen. Und im Januar erscheint mein dritter Roman, Balagan, im DTV-Verlag.
Myrna, wenn du einen Workshop zu Sex machen würdest, worum ginge der? Oder wenn du was weitergeben möchtest zu dem Thema, zu dem großen Komplex, was sind so Sachen, die du gerne weitergeben möchtest?
Okay, ich habe, glaube ich, 3 Sachen. Das erste ist die Frage der Scham. Also Scham ist etwas, was alle Menschen, nicht nur Frauen und Männer, blockiert in im freien Ausleben ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich mit Scham, mit seiner eigenen Scham zu beschäftigen. Woher kommt die Scham? Die eigene Scham auch zu überwinden, auch wenn sich das anstrengend und unangenehm anfühlt. Das zweite ist Fantasien. Wir alle haben Fantasien, auch Fantasien, für die wir uns schämen. Und ich erinnere mich, ich werde jetzt nicht über diese Fantasie sprechen, aber ich hatte immer eine total krasse Fantasie, schon seit ich voll jung bin, also 14, 15 Jahre alt, als ich begonnen habe, Sexualität zu leben. Und habe ich mich nicht getraut, diese Fantasie zu leben. Und habe dann irgendwann damit angefangen, als ich schon über 40 war, ja. Und ich halte extrem viel davon, wenn wir mutig genug sind, unsere Fantasien zu leben. Und ich halte total viel davon, auch zu verstehen, dass es aber gleichzeitig Fantasien gibt, die sich nur als Fantasien gut anfühlen. Und wir das aber nicht wissen können, ob wir die in der Realität immer noch gut finden oder nur in unserer Fantasie, wenn wir es nicht gemacht haben. So, also das heißt, man muss es auch manchmal einfach tun und dann kann man danach sagen, oh, fand ich jetzt als Kopfkino ein bisschen besser als in real. Und das dritte ist, dass Sexualität auch manchmal doof und unangenehm und peinlich und komisch ist. Also es gibt auch innerhalb der Sexualität immer komische Gefühle, die ausgelöst werden. Und ich wünschte mir, dass mehr Menschen akzeptieren, dass es im Leben in allen Bereichen positive und negative Gefühle gibt. Und dass negative Gefühle auch zum Beispiel im Beruf oder wenn ich ein Ziel habe, nicht immer gleich bedeuten, das ist schlecht, sondern es kann auch eine Angst oder eine Scham sein oder etwas, was ich mir selbst nicht zutraue oder wo ich irgendwie autoaggressiv mich selber behindere oder so, ja. Also auch Dinge, die eigentlich gut für uns sind, im Nachhinein, können sich erstmal schlecht anfühlen. Und ich wünschte mir, dass es ein größeres Verständnis dafür gibt, weil es sehr viel so pseudopsychologische Behauptungen gibt, alles müsste sich immer gut anfühlen und alles, was schlecht sich anfühlt, ist auch schlecht. Und das ist einfach nicht wahr und es ist total unrealistisch.
Na, ich glaube, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Ich denke jetzt intensiv drüber nach, welche Fantasie das bei dir ist. Und ich denke auch drüber nach, welche Fantasien das bei mir sind. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
Ja.
Ich bin schockverliebt in dich und wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Tag.
Dankeschön.
Und bin gespannt auf alles, was da kommt.
Vielen Dank für die tollen Fragen, liebe Nike.
Ich sage wieder Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked, abonniert und teilt gerne diese Folge. Ansonsten folgt uns bei Instagram und um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, auch zu wissen, wo man zum Beispiel unser Buch Sex in Berlin Guide to Love kaufen kann, kommt auf unsere Website sin.berlin. Es wird sich lohnen. Herzliche Grüße, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel. Redaktion Amelie Gante und Ella de Vries. Postproduktion und Sounddesign Nele Klima.